Wir betrachten die Apostelgeschichte und kommen heute zu Kapitel 8. Roland, darf ich dich bitten, uns das Kapitel vorzulesen? Wir haben gesehen, dass ab Kapitel 6, Vers 7 ein neuer Abschnitt beginnt in der Apostelgeschichte. Also den ersten Teil, das war von Kapitel 1 bis 6, Vers 6, dann hatten wir diesen Refrain in Vers 7 und dann begann eben ab diesem Vers ein neuer Teil. Der geht bis Kapitel 9, Vers 31. Und im Ganzen haben wir schon länger gesehen, gibt es 6 solche Blöcke in der Apostelgeschichte, wobei jeder Block ein bestimmtes Hauptthema hat. Der erste Block, den wir durchgesprochen haben, behandelt besonders Gottes heilsgeschichtliches Programm. Also den Auftrag des Erlösers in Bezug auf die Evangelisation, das 4-Punkte-Programm, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt soll das Evangelium ausgebreitet werden. Und wir haben auch dort gefunden, wie die Zukunft beschrieben wird, dass für Israel noch die Zeiten der Erquickung ausstehen, das hat Petrus in Kapitel 3 erklärt und so weiter. Also dieses heilsgeschichtliche Programm, das ist das besondere Thema in dem ersten Teil. Und in dem zweiten Teil geht es um die Frage des rechten Gottesdienstes. Wir haben letztes Mal uns beschäftigt mit der Geschichte von Stephanus, also diese zweite Hälfte von Kapitel 6 und Kapitel 7. Ihm wurde der Vorwurf gemacht, dass er gegen den Tempel in Jerusalem rede, lästere. Und zwar hat er offensichtlich angetönt, dass es da mit dem Tempel ein Ende geben wird. Und da hat er ja vollen Grund dazu gehabt. Und er hat dann in seiner Rede vor dem Synedrium, hat er das ganze Alte Testament gewissermaßen kurz zusammengefasst und gezeigt, wie seine Aussage voll in Übereinstimmung mit der ganzen Offenbarung des Alten Testamentes steht. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und er hat also deutlich gemacht, dass es klare Gründe gibt, dass der Gottesdienst, so wie er zu der Zeit in Jerusalem war, dass das nicht für immer ist. Und effektiv, im Jahr 70 haben die Römer den Tempel zerstört und er ist bis heute das geblieben, worauf die Juden immer noch warten. Sie beten seit fast 2000 Jahren um die Wiedererrichtung des Tempels. Und jetzt heute, in Kapitel 8, finden wir das Thema, zunächst mal das Thema der Samariter. Philippus kommt zu den Samaritern und sie nehmen das Evangelium an. Und da sehen wir, es bleibt auf der gleichen Linie, denn die Samariter hatten ja das große Problem mit den Juden, den großen Streit, wo ist der richtige Ort der Anbetung. Und jetzt kommt das Evangelium zu den Samaritern und zeigt ihnen eigentlich, dass auch ihr Weg eben nicht der wahre Weg ist, sondern zeigt ihnen den neuen Weg durch das Evangelium und so weiter. Jetzt wollen wir allerdings mal noch zunächst den Übergang sehen von Kapitel 7 zu Kapitel 8. Also der höchste Gerichtshof lehnt das Zeugnis von Stephanus vollumfänglich ab und er wird ermordet. Aber gerade noch im letzten Moment sagte er ihnen, dass der Himmel Gottes offen steht. Kann jemand noch lesen ab Vers, nochmals ab Vers 54 in Kapitel 7 bis 57, bis 58? Wer liest gerne? Peter.
Als sie aber dieses hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesum zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn.
Jawohl. Also, das sind ganz wesentliche Verse hier. Also, was sieht Stephanus ganz genau? Er sieht es, nicht die Führer des jüdischen Volkes.
Vers 56, diesen geöffneten Himmel.
Also einen geöffneten Himmel.
Und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen.
Jawohl, und noch etwas. Ja. Die Herrlichkeit Gottes. Und das sind alles ganz entscheidende Dinge. Die Herrlichkeit Gottes war doch im Alten Testament immer wieder die Beschreibung der Wolke der Herrlichkeit, die über der Stiftshütte war früher, dann über dem salomonischen Tempel. Aber dann, als sie zurückgekommen sind und den zweiten Tempel gebaut hatten in Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft, gab es diese Herrlichkeit nicht mehr. Das war schon ein Problem im Judentum, das hatte man nicht mehr. Man hatte zwar einen wunderbaren Tempel in Jerusalem, aber die Herrlichkeit Gottes hatte man nicht mehr. Und Stephanus, der den Erlöser kennengelernt hat in dem Herrn Jesus, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, die Christen haben die Herrlichkeit Gottes. Zweitens, was Reinhold gesagt hat, er sah
eben
den geöffneten Himmel, jawohl. Also der geöffnete Himmel ist ganz entscheidend. Das ist doch der große Gegensatz zum Judentum, das gekennzeichnet war durch den verborgenen Gott hinter dem Scheidevorhang. Kein geöffneter Himmel. Der Scheidevorhang kennzeichnete das Judentum. Ich habe ja das falsch gesagt, nicht der unbekannte Gott. Das war für die Athener, für die Heiden. Die hatten den unbekannten Gott. Aber für das Judentum der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Und durch das Sterben des Herrn Jesus wurde der Scheidevorhang zerrissen im Tempel und auch der himmlische. Also der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet darum. Das charakterisiert das Christentum, ein geöffneter Himmel. Und dann sieht er zu Rechten Gottes wen? Nochmals, Reinhold.
Eben den Sohn des Menschen.
Jawohl. Also, der verworfene Messias hat aber zu Rechten Gottes in der Herrlichkeit den höchsten Platz eingenommen. Das ist auch typisch für das Christentum. Das kannte das Judentum nicht. Das Judentum kannte nicht den Messias zu Rechten Gottes, nur die Ankündigung davon im Psalm 110. Aber die Realität davon, etwas ganz Neues. Aber was in diesem Vers ganz auffällig ist, wir haben das noch nicht betont, nur gesagt.
Dass Jesus steht.
Ja.
Dann sitzt er jetzt.
Ja, natürlich. In Markus 16 zum Beispiel. Peter, liest du nochmals Markus 16, Vers 19.
Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.
Jawohl, das ist also doch auffällig. Es wird so viel im Neuen Testament an vielen Stellen gesagt, er sitzt zur Rechten Gottes und hier steht er. Was hat das zu bedeuten?
Ganz besondere Weise berührt hat.
dass er deswegen steht. Ja, 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 ja.
Dass ihn das so erregt hat, dass er
aufsteht. Ja. Noch ein weiterer Gedanke? Wolltest du was sagen, Reinhold?
Ja, ich dachte eigentlich, wenn der Herr steht, dass er doch im Begriff gewesen wäre, wieder zu kommen, wenn dieses Volk, zum Beispiel auf die Predigt von Stephanus, Buße getan hätte.
Aufstehen ist ja dann, wenn man weggeht, nicht? Wohin geht, ja? Er steht auf, um zu kommen. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr Beweise, dass das so aufgefasst werden kann. Hat jemand eine Idee?
Ja, der Herr Jesus hat immer gesessen, wenn er gelehrt hat. Nur auf dem Fest, in Johannes 9, steht er auf und ruft, ich bin das lebendige Wasser und so weiter.
Jawohl.
Und wird dann erhöht zwischen Himmel und Erde.
Jawohl.
Und im Alten Testament gibt es um die 10 Stellen rum, die ich gefunden habe, wo Gott angerufen wird von Israel, stehe auf
ja, und komm das, uns zu Hilfe. Ja, das ist es. Wo zum Beispiel?
Oh, ich habe es nicht hier, ich habe es zu Hause.
Die Liste.
Es gibt viele Stellen.
So, wollen wir mal aufschlagen. Psalm 68 ist vorgeschlagen. Wir haben ja Auswahl, nicht? Wo steht in Psalm 68, dass Gott aufstehen soll? Vers 1, jawohl. Wer liest?
Gott wird sich erheben und es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht.
Jawohl, noch eine andere Übersetzung. Das gleiche.
Möge Gott aufstehen.
Jawohl. Herbert, bei dir stand, Gott steht auf, oder wie?
Gott wird sich
erheben. Wird sich erheben. Und die alte Elberfelder hat es als Wunsch übersetzt, möge Gott aufstehen. Es ist naheliegend, weil dann auch der nächste Satz auch wieder ein Wunsch ist. Im Hebräischen ist es die gleiche Verbform. Ob Zukunft oder Wunschform. Möge Gott aufstehen, eben, um gegen die Feinde zu intervenieren. Weitere Verse? Hat noch jemand etwas?
Psalm 10. Vers 12.
Psalm 10. Psalm 10, Vers 12. Jawohl, lies, Roland.
Stehe auf, Jehova, Gott, erhebe deine Hand, vergiss nicht der Elenden.
Jawohl, dann lies dazu Psalm 12, Vers 5.
Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht Jehova, ich will in Sicherheit stellen den, der danach schmachtet.
Jawohl, in anderen Übersetzungen ist es Vers 6 gewesen. Ja? Hier spricht Gott wieder deutlich, ich will nun aufstehen, eben um zu intervenieren. Also aufstehen, der erste Schritt zur Intervention. Und effektiv in Kapitel 3 der Apostelgeschichte sagte Petrus schon in Vers 19, Bruno, hast du es?
Also Apostelgeschichte
3:19, ja.
So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge.
Jawohl, also, Petrus zeigt hier das heilsgeschichtliche Programm. Der Messias, der Christus, ist im Himmel jetzt. Und er wird wiederkommen dann, wenn die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge kommen. Das ist das messianische Friedensreich, wenn alles in Ordnung gebracht wird in dieser Welt. Er sagt aber nicht, wie lange das dauern soll. Aber er verbindet das: tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Also wenn es eine nationale Umkehr gibt im jüdischen Volk, dann kommt der Messias zurück, um das Friedensreich aufzurichten. Also nochmal eine ganz deutliche Chance für das jüdische Volk nach der Kreuzigung. Wenn sie jetzt national als Nation umkehren, dann kommt der Messias und richtet sein Friedensreich auf und wird alles wiederherstellen. Und Stephanus hat nochmals den Obersten des Volkes, nämlich den obersten Gerichtshof in Israel, diese Möglichkeit gewissermaßen der Buße offeriert. Er hat sie hat ihnen die Halsstarrigkeit vorgeworfen, über die sie eben Buße tun müssen, und sagt: Ich sehe den Sohn des Menschen stehen, also bereit zur Intervention, um für Israel das Reich zu errichten. Und die Antwort haben wir gelesen, Vers 57 in Kapitel 7. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und dann wieder gesteinigt. Also diese großartige Chance für Israel als Nation verworfen. Und das bringt dann für die ganze weitere Geschichte der Apostelgeschichte einen ganz wichtigen Einschnitt. Bisher war nämlich das Zeugnis nur verkündigt worden in Jerusalem. Das war eben Punkt 1. Der Jesus hat gesagt, dass sie das Evangelium predigen sollen in Jerusalem und nachher in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber jetzt sind sie noch in Jerusalem geblieben und haben der Hauptstadt der Juden nochmals die Chance gegeben für die Umkehr verworfen. Das müssen wir in Verbindung sehen mit einem Gleichnis in Lukas 13. Also auch Lukas hat das aufgeschrieben in seinem Evangelium. Der gleiche Autor, wie der Autor der Apostelgeschichte. Und dieses Gleichnis findet sich nur hier im Lukas-Evangelium. Peter, kannst du lesen? Kapitel 13, Verse 6 bis 9.
Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keinen. Haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz. Er aber antwortete und sagte zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen.
Jawohl, also das Gleichnis handelt von einem Weinberg. Nach Jesaja 5 ist das Bild vom Weinberg ein klares Bild von Israel. Das Haus Israel wird dort als Weinberg gesehen. Und da gibt es einen Feigenbaum. Jetzt kommt da der Weingärtner und sucht schon 3 Jahre an diesem Feigenbaum im Weingarten Frucht, findet keine. Das bezieht sich auf die 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus von 29 bis 32 nach Christus. Da ist er in ganz Israel umhergereist, hat gepredigt und hat die Frucht der Buße gesucht. Und es hat keine nationale Umkehr gegeben. Und sie haben ihn schlussendlich sogar gekreuzigt am Ende dieser 3 Jahre. Also, Gott sagt gewissermaßen der Weingärtner: Jetzt suche ich da schon 3 Jahre diese Frucht, es gibt keine. Und jetzt spricht er zu dem, der Besitzer spricht dann zum Weingärtner, so muss ich sagen. Der Besitzer ist Gott, der in der Person des Herrn Jesus 3 Jahre lang Frucht gesucht hat. Jetzt spricht er zum Weingärtner: Der nützt überhaupt nichts, den soll man abhauen. Der macht das Land nur unnütz. Und da spricht jetzt der Weingärtner sich für den Baum aus. Was wünscht er also für den Baum noch?
verbessert, ihn nochmal bearbeitet. Vielleicht bringt er doch noch Frucht.
Während, wie lange ist die Schonfrist? Wie? Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Ja, gewissermaßen ein Jahr Schonfrist. Und wenn er dann Frucht bringt, ist gut. Und wenn nicht, dann mag er künftig abgehauen werden. Und offensichtlich ist diese Schonfrist beendet mit dem Zeugnis von Stephanus, dem ersten Märtyrer, denn dann geht die heilsgeschichtliche Richtung ganz deutlich weg von dem jüdischen Volk hin zu den Nationen. Also diese Schonfrist von einem Jahr ist damit erreicht bei Stephanus. Und dieses Zeugnis wird verworfen. Noch in diesem Jahr wurde also gegraben, gedüngt, durch all diese Predigten, die wir da gefunden haben, durch dieses Zeugnis in Jerusalem, von Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist übrigens 25% der Apostelgeschichte. Und keine Frucht. Und dann gilt eben das Wort, dann magst du ihn künftig abhauen. Und im Jahr 70 wurde der Baum effektiv umgeschlagen durch die Römer. Der Staat Israel wurde verwüstet. Und die Folge der Ermordung von Stephanus, das führt uns jetzt eben zu Kapitel 8, war, zunächst war es. Verfolgung von wem? Ja, also von der ganzen Versammlung, die in Jerusalem war. Jetzt wurden sie zerstreut, wohin?
In die Landschaften von Judäa und Samaria.
Jawohl. Und das ist doch bemerkenswert, dass jetzt diese Namen da kommen, Judäa und Samaria. Weil das sind ja die Punkte 2 und 3 im Missionsprogramm. Wir lesen das Missionsprogramm nochmals. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Herbert, lies mal vor, ich bitten darf.
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
Jawohl. Bis Apostelgeschichte 7 haben wir keine Mission gefunden in Judäa und in Samaria. Jetzt kommt diese Zerstreuung und da kommen die Gläubigen aus Jerusalem zwangsläufig nach Judäa und nach Samaria. Und was machen sie? In Vers 4 findet man das. Die Zerstreuten nun gingen umher und versteckten sich hinter allen Büschen. Steht das bei euch auch so?
Nein, da steht nicht, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort.
Jawohl. Es gibt in der alten Elberfelder noch eine Fußnote bei verkündigten, nämlich
evangelisierten.
Jawohl, das ja, steht dort auch. Gut. Evangelisierten das Wort. Ja, jetzt haben sie genau dieses Programm erfüllt in Judäa und in Samaria. Es ist also erstaunlich, dass diese Verfolgung hat nicht dazu geführt, dass man jetzt irgendwie nichts mehr tut, zu Passivität, sondern die sind alle aktiv. Und auch interessant, nicht nur irgendwie die Evangelisten der Versammlung, sondern die ganze Versammlung, jeder Einzelne. Also klar, der Missionsauftrag bezieht sich auf alle. Alle, die einen Mund haben, um etwas zu sagen. Nicht?
Ja? Ausgenommen die Apostel.
Ja, die blieben ja zurück in Jerusalem. Aber von denen würde man es ja besonders erwarten, dass sie evangelisieren können. Ja? Aber wirklich jede Einzelne der Versammlung.
Darf ich dir mal fragen, die
ja.
Gegend in Vers 40, wo der Philippus wiedergefunden wird, gehört die mit zu diesem Gebiet? oder ist das ein anderes Land?
Philippus wird dann in Astort gefunden, nicht?
Ja, und bis nach Caesarea. Gehört das auch zu dem Landstrich, wo die in der Zerstreuung waren?
Ja, gut, Astort gehört zum ist das Gebiet, nein, beim Gazastreifen. Das war also ein Gebiet für sich. Das kommt eigentlich noch, ja. Caesarea, das kann man zu Judäa zählen, ja? Gut.
Kann man aus dieser Tötung des Stephanus nicht etwas ganz Wichtiges erklären? Ich denke, dass sich die Jünger sehr wohl gefühlt haben in Jerusalem. Ja, so schön geruhsam. Wir haben hier den Menschen das Evangelium schon verkündigt. Das ist eigentlich dann so schön. Man kommt dann so etwas zur Ruhe. Sie wissen es ja und so gebraucht er ja wirklich dieses schmerzliche Mittel, den Tod des Stephanus, um wirklich auch eine Verfolgung unter die Christen zu bringen. Und dann gingen sie eigentlich erst zur zweiten Etappe über. Jerusalem, Judäa, das heißt Samaria, Judäa und dann bis an alle Enden der Erde. Da kann man wirklich sagen, dass auch dieses Feuer der Verfolgung, es ist wie der Wind, der auch hier nützlichen Samen tatsächlich weiter trägt. Und das ist eigentlich so eine Situation.
Jawohl, denn an sich hatte der Herr gesagt, sie sollen in Kapitel 1, das haben wir damals am Anfang schon gesehen, der Herr hat gesagt, sie sollen in der Stadt bleiben, bis... Ja, also in Apostelgeschichte 2 war das soweit. Die mussten also nicht warten bis Apostelgeschichte 7, dass sie da weitergehen könnten. Und sie blieben also da, in der Hauptstadt, da wo der jüdische Gottesdienst sein Zentrum hatte. Sie blieben also beim Traditionellen und wollten nicht weitergehen. Und das war also eine Bremse im Missionsauftrag, dieser Traditionalismus. Und der musste durchbrochen werden durch die Verfolgung. Und wenn man denkt an das Wort des Herrn in Lukas 10, Lukas 10, Vers 2. Lies mal, Reinhold.
Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.
Jawohl. Das Wort für aussenden ist das Wort Ekballo. Das hängt übrigens zusammen mit unserem deutschen Wort Ball. Ekballo heißt von der Wortherkunft her hinauswerfen. Aber es ist ein allgemeines Wort geworden für senden. Aber doch ein bisschen einen harten Unterton. Und das hat sich wirklich so bewahrheitet. Der Herr musste sie hinauswerfen in die Ernte. Durch diese Verfolgung. Also, Sie hätten eigentlich warten sollen auf die Kraft von oben und sie haben gewartet, bis die Kraft von unten kam. Nicht diese Verfolgung, die der Herr zugelassen hat, aber die natürlich unter der Anstiftung von Satan stand. Aber so hat er sie hinausgeworfen in die Ernte. Aber doch positiv. Sind sie auch wirklich aktiv geworden. Es kann nämlich auch sein, dass der Herr eben Schwierigkeiten zulässt und dann wird man noch passiver als vorher. Oder nicht? Aber da hat es wirklich auch etwas genützt. Ich habe das, weil ich kürzlich in Togo war, dort gesehen, dass genau diese Situation stattgefunden hat in den letzten 2 Jahren. Da sind viele Versammlungen entstanden im Lauf der letzten 30 Jahre. Verschiedene Orte, wo man zusammenkommt und auch Bibelstudium macht, vielleicht im Ganzen etwa 1000 Bekehrte. Aber seit den letzten zwei Jahren, wo es so schlimm geworden ist in Togo, wo es auch schreckliche Massaker gegeben hat, die Armee bewirkt hat unter der Bevölkerung in Lomé, in der Hauptstadt, hat dazu geführt, dass viele, dass fast alle aus Lomé geflohen sind, aufs Land oder ins Ausland. Und ebenso mit der Versammlung, dort ist es so gegangen, die sind also geflohen aufs Land, die meisten, nur noch wenige sind in Lomé zurückgeblieben. Dann haben sie auf dem Land begonnen zu evangelisieren, die Leute haben sich bekehrt und bekehrt. Die haben sich in den letzten zwei Jahren jetzt verdoppelt, auf 2000. Also genau diese Situation, dass der Herr etwas Schreckliches zugelassen hat und Konsequenz viel mehr Frucht ist dadurch entstanden. Eine wahre Erweckung. Und das finden wir jetzt auch im Folgenden. Dadurch sind also neue Versammlungen entstanden in Judäa und dann auch eben in Samaria. Samaria wird nun beschrieben ausführlich ab Vers 5. Da sollten wir aber zuerst noch uns wieder in Erinnerung rufen, oder vielleicht für manche ist es neu, wer sind die Samariter?
Die wurden angesiedelt so aus von Syrien her, nach der Gefangenschaft
des ja. Reiches. Im Jahr 720 vor Christus hatten die Assyrer ja das Nordreich der 10 Stämme Israels zusammengeschlagen, haben die 10 Stämme weggeführt in die Gefangenschaft nach Assyrien, deportiert, entwurzelt, damit sie sich nicht mehr revoltieren. Und dann haben sie aber die Assyrer von vielen verschiedenen Orten im Nahen Osten Leute deportiert nach Nordisrael. Und es ist so, dass von den 10 Stämmen natürlich nicht der hinterletzte deportiert worden war, sondern da war eine gewisse Bevölkerung, die Armen, eben die keinen Einfluss hatten, politisch und so weiter, die hat man zurückgelassen und die haben sich dann vermischt mit diesen neu Angesiedelten. Und das hat das samaritanische Volk gegeben. Gewissermaßen ein Mischvolk. Sie hatten etwas israelisches Blut, aber von den Juden wurden sie als unrein angeschaut, eben weil sie ein Mischvolk waren.
Hat man die auch gewaltsam deportiert, diese syrischen Stämme da? Oder war das eine Chance, einfach auszuwandern?
Das war eben ganz auf der Linie der syrischen Politik. Man hat, die haben dauernd Völker, die sie unterworfen haben, deportiert. Weil man dadurch die Identität verlor und auch eine neue Sprache annehmen musste. Und so haben sie die Völker eben ruhig gehalten. Ich meine, das ist ja auch in der jüngeren Geschichte ist es ja auch immer wieder geschehen, wenn man denkt an Stalin und so weiter. Durch Deportierung von ganzen Völkern, um sie eben gefügig zu machen. Und diese Politik haben dann auch die Babylonier weitergeführt. Und die Perser haben alles auf den Kopf gestellt. Kores, der Perserkönig, hat dann später eben deportierte Völker wieder zurückgehen lassen. Und damit wollte er quasi durch Gütigkeit ihre Unterwerfung gewinnen. Also, eine
andere. Die Stelle in 2. Könige 17.
Ja, das ist genau das. Da kann man mal für sich lesen, dort findet man das. Den Ursprung der Samariter. Und die Samariter waren zunächst mal Götzendiener, aber dann haben sie begonnen, das findet man auch in 2. Könige 17, sie haben dann doch begonnen, den Gott der Bibel zu verehren. Und in dieser Zeit, wo wir da uns befinden in der Apostelgeschichte, die Samariter haben die 5 Bücher Mose als Gottes Wort akzeptiert, aber den Rest des Alten Testamentes nicht. Und da ging es natürlich um die große Frage, wo ist der Ort der Anbetung? Im 5. Buch Mose wird der Ort der Anbetung wie vielmal genannt? Weiß das jemand gerade? Ja?
Niemals. Also bei der Ort selber wird niemals genannt.
Mit Namen nicht, ja. Aber der Ort als solcher? Noch, ja. Ja, 21 Mal. Ein Beispiel. 5. Mose 12. Bruder Kurzer, lesen Sie Verse 4 und 5. 5. Mose 12, Verse 4 und 5.
Jehova, euren Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen Jehova, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen.
Jawohl, und dann noch Verse 12 und Verse 13 und 14.
Hüte dich, dass du nicht deine Brandopfer an jedem Orte opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, welchen Jehova in einem deiner Stämme erwählen wird, da selbst sollst du deine Brandopfer opfern und da selbst alles tun, was ich dir gebiete.
Jawohl. Also immer und immer wieder, eben 21 Mal, interessant, 3 mal 7, wird dieser Ort erwähnt, den der Herr im Land Israel auserwählen wird als Ort des Gottesdienstes. Aber der Name wird nie erwähnt. Das Einzige, was man aus 5. Mose ableiten kann, ist, dass er im Gebirgsland sein muss. Denn an einer Stelle heißt es, vom Hinaufgehen an diesen Ort. Und erst David hat dann erkannt, dass Jerusalem dieser Ort ist. Im Jahr 1004 vor Christus hat er Jerusalem erobert. Also gibt es bald das Jubiläum bekanntlich. 1996 wird 3000 Jahre jüdische Hauptstadt gefeiert. Und dann beginnen ja auch die Verhandlungen über den endgültigen Status von Jerusalem. Also ein Thema, das ganz aktuell ist. Jetzt aber, David hat das folgendermaßen erkannt. Der Prophet Gad hat ihm gesagt, er solle dort auf dem Berg Moria soll er einen Altar errichten. Dafür hat er das getan. Und dann kam ein Blitz vom Himmel und hat sein Opfer entzündet. Und so war für David eindeutig klar, das ist der auserwählte Ort. Und sein Sohn hat dann den Tempel errichtet auf dem Moria. Aber die Samariter, die anerkannten ja die späteren Bücher nicht. Und darum haben sie das nicht geglaubt. Sie haben gedacht, der Ort der Anbetung, das ist der Berg Garizim. Ist auch ein Berg, nicht? Jerusalem ist auf 760 Meter Höhe im judäischen Hügelland und der Garizim ist eben im Westjordanland auch ein Berg. Und da war also ein Auslegungsstreit gewissermaßen. Die einen sagten, das ist Garizim, dieser Ort, und die anderen sagten, das ist Jerusalem, der Ort. Und deshalb hassten sich diese Völker, weil sich in der Frage von dem Ort der Anbetung nicht übereinstimmten. Das müssen wir in Verbindung sehen mit Johannes 4, wo wir das bekannte Gespräch finden des Herrn Jesus mit einer samaritischen Frau am Brunnen. Und das war außergewöhnlich. Liest jemand Johannes 4, Vers 9.
Das samaritische Weib spricht...
Ich muss noch ein bisschen warten, es blättert noch. Alle mitlesen können. Ja, bitte.
Ja, der samaritische Weib spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich ein samaritisches Weib bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern.
Jawohl, nur bis hierher. Also ganz deutlich, es gab keinen Verkehr zwischen Juden und Samaritern. Das war also Dialog null. Und zwar eben, weil man sich in dieser Frage hasste. Und diese Frau war jetzt da ganz überrascht, dass ein jüdischer Mann nun mit ihr ein Gespräch sucht und sie sogar um etwas bittet. Und dann kommt sie zu sprechen in Vers 19 auf dieses Grundproblem. Lies mal weiter.
Das Weib spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse.
Jawohl. Also, mal bis hierher. Sie hat jetzt plötzlich gemerkt, dass dieser Mann nicht nur einfach irgendein Jude ist, sondern das muss ein Prophet sein. Und jetzt denkt sie, jetzt kann ich ihn endlich mal das Auslegungsproblem vorlegen. Als Prophet kann er das vielleicht jetzt lösen. Also, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei. Jetzt möchte ich wissen, wo ist der richtige Ort? Und was auffällt ist, sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Sie sagt nicht, unsere Väter beten auf diesem Berg an. Weiß jemand warum? Jerobeam, das war noch früher. Das war noch zur Zeit der 10 Stämme.
Ja, und das ist nicht geblieben so lang, oder?
Nein, 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 nein. Also, sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg Gerizim angebetet. Das war aus dem Grund, die Samariter hatten einen Tempel auf dem Gerizim. Aber im 2. Jahrhundert vor Christus hat die israelische Armee diesen Tempel zerstört. Eben, das ist ja der falsche Ort. Da muss man zum Verschwinden bringen. Und zu dieser Zeit hatten die Samariter ihn nicht wieder aufgebaut. Darum unsere Väter haben. Das hat also einen ganz starken Unterton, wenn sie sagt, unsere Väter haben. Das bedeutet, und ihr Juden habt ihn uns eben kaputt gemacht. Und ihr sagt eben, es ist in Jerusalem der Ort. Aber ich habe das auch schon mal erklärt, dass zur Zeit, als der Herr Jesus noch ein Kind war, kam eine terroristische samaritische Gruppe nach Jerusalem und die haben Totengebeine von Menschen im Tempel zerstreut, um den Tempel in Jerusalem zu verunreinigen. Also das war wirklich so. Wenn man sich denkt, die Frage der Anbetung ist auch so etwas Wichtiges, Gott Ehre zu geben. Aber der Mensch kann auch das gebrauchen, damit es Hass unter Menschen gibt. Das ist unglaublich. Also das ist so pervers, eben so verdreht. Und dieser Hass ging übrigens noch weiter. Im Jahr 70 haben ja die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört. Und dann ging es einige Jahrzehnte und plötzlich der Kaiser Hadrian dachte dann, doch, die Juden können den Tempel jetzt wieder aufbauen. Also ganz günstig gesinnt. Und dann haben die Samariter ihm in einer Delegation sagen lassen, tu das ja nicht. Sobald die wieder einen Tempel haben, dann machen sie eine Revolte gegen euch. Und der Kaiser Hadrian sagt, ja, was soll ich jetzt tun? Ich habe den Erlass bereits herausgegeben. Die Samariter sagen ihm, sie kannten die Juden eben gut. Das ist ganz einfach. Du musst ihnen sagen, sie müssen den Tempel ein paar Ellen verschoben zum früheren Tempel auf dem Moria aufbauen. Oder den Tempel in ein bisschen anderen Dimensionen als früher. Gut, hat der Kaiser Hadrian so gemacht. Und die Juden, für sie war das Ende. Und die haben geklagt und geweint, dass es jetzt doch nicht möglich ist, den Tempel wieder aufzubauen. Also dieser Hass, das war das große Problem. Und es ist auch weiterhin geblieben. Aber der Herr Jesus sagt, jetzt Reinhold, lies weiter, Vers 21.
Ja, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten.
Jawohl. Also der Herr gibt die Lösung. Schau, schlussendlich bricht jetzt eine ganz neue Periode an. Es kommt die Stunde. Vers 21, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Also diese Periode nimmt jetzt ihren Anfang. Das ist die Periode der wahrhaftigen Anbeter und da geht es nicht mehr darum, ob das Gerizim oder Jerusalem ist. Es kommt darauf an, wie man anbetet, in Geist und Wahrheit. Und das steht nun eben in wichtiger Verbindung mit Apostelgeschichte 8, wo jetzt das Evangelium zu den Samaritern kommt und ihnen die ganz neue Art der Anbetung bringt. All diese Frage, Garizim, Jerusalem, das wird alles hinfällig. Es ist eine ganz neue heilsgeschichtliche Epoche, die da begonnen hat. Jetzt machen wir Pause, bis so 20 nach.
Ja? Könnte es aber doch nicht in diesem Herzen dieser samaritischen Frau so gewesen sein? Ich wäre halt schon ein kleines bisschen interessiert daran, welches es wirklich der Ort gewesen war, auch wenn jetzt die Stunde eben kommt, wo der wahrhaftige Anbeter tatsächlich in Geist und Wahrheit anbeten wird. Aber was war denn richtig? Welcher Ort war jetzt doch richtig? Und da geht der Herr überhaupt nicht da rein.
Höchstens andeutungsweise, denn er sagt, ihr betet an und wisst nicht was. Also ihr seid ein Volk, das gar nicht in einer richtigen Beziehung zu Gott stand. Wir Juden beten an und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Also dort hat man das richtige Wissen gehabt, denn dieses Volk stand in einer echten Bundesbeziehung zu Gott, aber das samaritische Volk hatte keine Bundesbeziehung. Das war war keine Beziehung, genauso wie diese Frau im Konkubinat lebte. Der Herr sagt ihr ja, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das ist keine wirkliche Beziehung, Bundesbeziehung. Und so war das samaritianische Volk, hatte auch keine wirkliche Beziehung zu Gott. Juden hatten es, aber jetzt ist auch Schluss. Jetzt kommt eine ganz neue Epoche. Gut. Also, wir fahren weiter mit den Samaritern. Wir finden also hier einen so gewaltigen Anklang auf das Evangelium. Vers 8, und es war eine große Freude in jener Stadt. Und dabei muss man doch bedenken, dass die Samariter als Volk ein vorbereitetes Volk waren. Das war also nicht gewissermaßen ein Erfolg von 0 auf 100, sondern wie der Herr das sagt in Johannes 4, können nochmals dort aufschlagen. Peter, lies mal Verse 35 bis 38.
Saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das beide, der da sät und der da erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.
Jawohl. Und dann gab es ja bereits zu dem Moment gewaltige Frucht unter den Samaritern, Vers 39, aus jener Stadt, aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, welche bezeugt hat, und so weiter. Und jetzt finden wir hier, wie der Herr sagt den Jüngern, eben die Ernte ist weiß, gewissermaßen voll ausgereift und jetzt kann man einfach ernten. Aber es ist so, dass andere schon viel früher gesät hatten. Und tatsächlich, dass überhaupt die Samariter die Bibel hatten, also wenigstens die 5 Bücher Mose, das ging schon auf eine Säarbeit in vergangenen Jahrhunderten zurück. Denn dieses Mischvolk da, diese Deportierten, die haben festgestellt, dass... Wir können das mal schnell aufschlagen in 2. Könige 17. Verse 24 und folgende. Roland, willst du noch was lesen? Ein paar Verse. 2. Könige 17, ab Vers 24.
Und der König von Assyrien brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepharwaim und ließ sie anstelle der Kinder Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah im Anfang ihrer Niederlassung, da selbst fürchteten sie Jehova nicht. Da sandte Jehova Löwen unter sie, welche unter ihnen wirkten. Und man sprach zu dem König von Assyrien und sagte: Die Nationen, die du weggeführt und in den Städten Samarias hast wohnen lassen, kennen nicht die Weise des Gottes des Landes. Und er hat Löwen unter sie gesandt. Und siehe, sie töten sie, weil sie die Weise des Gottes des Landes nicht kennen. Da gebot der König von Assyrien und sprach: Lasst einen der Priester, die ihr von dannen weggeführt habt, dahin gehen, dass sie hingehen und daselbst wohnen. Und er lehre sie die Weise des Gottes des Landes. Und es kam einer der Priester, die man aus Samaria weggeführt hatte, und wohnte zu Bethel. Und er lehrte sie, wie sie Jehova fürchten sollten.
Und dann Vers 32.
Und sie fürchteten Jehova, und sie machten sich aus ihrer Gesamtheit Priester der Höhen, welche für sie in den Höhenhäusern opferten. Sie fürchteten Jehova, und sie dienten ihren Göttern nach der Weise der Nationen, aus welchen man sie weggeführt hatte.
Jawohl.
Vers 41 noch bitte.
Ja.
So fürchteten diese Nationen Jehova und dienten zugleich ihren Götzenbildern.
Jawohl. Also eine ganz eigenartige Sache, nicht? Sie haben gedacht, also als diese Löwen da kamen, also der Gott dieses Landes, den muss man irgendwie auf eine ganz bestimmte Art verehren, und da sollten wir wissen, wie das geht. Sie betrachteten also den wahren Gott so als einen Lokalgott, wie das üblich war bei den Heiden. Ist ja interessant, dass die Götzen der Heiden im Normalfall nicht Götter sind über die ganze Welt, sondern einfach lokal für bestimmte Regionen und Orte. Also wir kennen da nicht, wie das ist mit dem Gott dieses Landes. Es kommt da effektiv ein Israelit und lehrt sie eben ein bisschen Altes Testament. Und daraus entsteht eine Mischreligion. Aber später haben die Samariter dann den Götzendienst ganz aufgegeben und nur noch den Herrn verehrt. Aber eben doch nicht, dass sie das ganze Alte Testament akzeptiert hätten. Und auch noch in unserer Zeit, wo wir sind, in Apostelgeschichte 8, sehen wir auch diese Offenheit für Magie. Hat alles auch seine Wurzeln. Aber was ich sagen wollte, eben da wurde also schon lange Jahrhunderte vorher wurde gesät unter diesem Volk. Und schlussendlich ist so Frucht entstanden, schon Johannes 4, und auch jetzt wieder. Herbert?
Wie ist das zu verstehen mit den Löwen? Waren das wirklich Löwen? Ich lasse das jetzt auch wieder so stehen, wie es steht. Oder weißt du etwas anderes? Ist das symbolisch? Die Löwen, die töteten?
Ja, denkst du, das ist ungewöhnlich, dass es Löwen gibt im Land Israel?
Denke ich nicht, aber es hat das meiste Symbolik. Und da könnte es
Nein, hier es gab viele Löwen früher in Israel. Heute nicht mehr. Die waren also so im Jordangebiet unten. In dem hohen Gras konnte man Überraschungen erleben. Und heute gibt es keine freien Löwen mehr. Also von daher nicht mehr gefährlich. Leoparde gibt es noch frei. Und das war also wörtlich so. Und der Herr hat das gebraucht, um dieses Volk auf die Bibel aufmerksam zu machen. Gut, also da ist Frucht entstanden, Philippus konnte ernten, aber wir müssen festhalten, andere haben früher gesät. Das ist ein Prinzip für Evangelisation, das immer bleibt. Man kann also nicht denken, jede Evangelisationsarbeit muss sofort Resultate bringen, man muss die Leute vorbereiten. Evangelisation ist ein Prozess. Ganz wichtiges Prinzip. Jetzt werden da viele gläubig, und was wir auch gefunden haben, Vers 13, sie wurden getauft. Aber doch war etwas ganz überraschend, nämlich.
Es Sie hatten den Heiligen Geist noch gar nicht empfangen.
Ja. Warum überrascht dich das? Ist das nicht normal?
Also ich denke, es entspricht nicht der Art und Weise, wie es heute in unserer Zeit ist. Also die Reihenfolge Glauben, versiegelt sein mit dem Heiligen Geist und dann taufen, das ist heute der Fall. Und da ist es ein wenig verdreht.
Ja. Wieso überrascht dich diese Reihenfolge?
Weil jemand glaubt und dann durch den Glauben nicht gleich den Heiligen Geist erhält, wie es, ich denke, heute der Fall ist.
Wo steht das?
Epheserbrief.
Ah, du hast doch einen schriftlichen Beweis. Den musst du natürlich bringen.
Epheser 1.
Epheser 1, Verse 13 bis 14, ja? Lies mal vor.
Auf welchen auch ihr, also auf Christus, gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit.
Jawohl, also Glauben und die Folge davon Versiegelung mit dem Heiligen Geist.
Hören, Glauben, Versiegelung.
Und wen spricht er da an?
Die Epheser, also Gläubige aus den Heidenvölkern.
Jawohl, also nicht Juden, nicht Samariter. Nicht Juden, nicht Samariter. Wieso sieht man das ganz deutlich, dass das keine Juden waren, dass damit nicht Juden gemeint sind? In Vers 12 sagt Paulus, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit. Wenn er spricht hier von wir im Gegensatz zu ihr, dann meinte wir Juden haben schon früher auf den Messias gehofft, denn wir hatten ja das Alte Testament, aber ihr habt das Alte Testament gar nicht, ihr wusstet gar nicht von einem kommenden Erlöser. Aber ihr habt nun auch eben eure Hoffnung auf ihn gesetzt, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, und dann seid ihr auch nach dem Glauben versiegelt worden. Und um das noch zu untermauern, ein Beispiel, Apostelgeschichte 10, Vers 44. Kannst du lesen bis 48. Da spricht Petrus zu Cornelius und den Seinen, also zu Nichtjuden und Nichtsamariter.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden, in dem Namen des Herrn.
Jawohl, also da haben wir ganz deutlich die Reihenfolge.
Also hören, ich denke Glauben.
Jawohl.
Ausgießung des Geistes und dann Taufe.
Und dann die Taufe. Und bei den Juden hatten wir das gefunden, Apostelgeschichte 2, eine noch andere Reihenfolge. Apostelgeschichte 2, in der Pfingstrede des Petrus, 2, Vers 38.
Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Jawohl, wie ist da die Reihenfolge?
Also Buße tun, Glauben, ja.
Ja.
Dann Taufe und dann Gabe des Heiligen Geistes.
Jawohl, also Taufe und dann die Gabe des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten, nicht? Wir haben bei den Römern und bei den Ephesern, nicht? Haben wir Empfang des Heiligen Geistes und dann die Taufe. Bei den Juden haben wir Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes und bei den Samaritern haben wir Taufe und nichts. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Wir bekamen nicht den Heiligen Geist. Jetzt, ja.
Darf ich da einfach bei den Aposteln der Neuapostolischen Gemeinde,
ja,
diese Stelle, glauben und dann nichts. Du kriegst nur dann etwas beim Auflegen des Stammapostels, wenn er die Hände dir auflegt. Nur so kannst du den Heiligen Geist empfangen und nehmen genau diese Schriftstelle.
Ja, genau. Aber das ist dann schon jetzt der nächste Schritt bei den Samaritern. Also zunächst haben wir einfach die Reihenfolge, Taufe, nichts. Und jetzt kommt die Handauflegung. Wer kommt da und legt die Hände auf?
Also Petrus, der Apostel Petrus und Johannes.
Jawohl. Und sie beten und müssen ihnen die Hände auflegen. Vers 17. Und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Also wir haben jetzt wirklich ganz verschiedene Situationen. Und man muss sich jetzt fragen, warum hatten es die Samariter am schwierigsten? Warum hatten es die Juden schwierig? Und warum hatten es die Nicht-Juden, Nicht-Samariter, so leicht? Also, die Antwort ist die. Für die Juden war es natürlich schwerlich zu akzeptieren, dass jetzt plötzlich auch Nicht-Juden einfach so dazu gehören sollen, zu dem Volk Gottes. Und die waren deshalb richtig entsetzt, als sie sahen, in Apostelgeschichte 10, diese Nicht-Juden bekommen den Heiligen Geist und sind nicht einmal getauft. Und sie als Juden mussten zuerst getauft sein und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Und dann sagt Petrus ganz logisch, also was können wir da noch irgendwie ihnen etwas verwehren, wenn Gott sie so akzeptiert, ohne Taufe? Ja, dann muss es offensichtlich so sein, dass Gott sie will. Und das war also für die Juden ein ganz besonderes Zeichen. Gott nimmt die Nicht-Juden an. Und den Juden war es also schwerer gemacht, zuerst die Taufe, damit sie sehen den Unterschied, dass Gott also wirklich diese Nicht-Juden mit offenen Armen gewissermaßen empfängt. Aber bei den Samaritern gab es also nochmals eine spezielle Situation. Die Samariter lehnten ja die Juden ab. Traditionell. Und jetzt wäre natürlich die Gefahr gewesen, jetzt entsteht da eine neue Gemeinde in Samaria, eine neue Versammlung. Hätten sie sofort den Heiligen Geist bekommen, sagen wir vor der Taufe oder gerade nach der Taufe, dann hätten sie sagen können, ja, was interessieren uns die Juden? Wir sind seit so langer Zeit quasi getrennt von ihnen und das geht jetzt einfach auch da weiter. Und da mussten sie also anerkennen, nein, wir bekommen den Heiligen Geist erst von dem Moment an, wo die aus Jerusalem ihnen die Hände auflegen. Und was bedeutet Händeauflegung symbolisch in der Schrift? Identifikation. Wir gehören zusammen. Also dieses Symbol, dieses sichtbare Symbol des Zusammengehörens musste zuerst da sein und dann hat Gott geantwortet für die Samariter. Damit sie sich also nicht lossagen können. Gewissermaßen war hier der erste Moment, wo eine wirkliche Gefahr sagen wir, einer Kirchenspaltung da war. Und Gott hat das so verhindert. Was allerdings auffällt ist, jetzt entsteht da in Samaria ein Werk Gottes. Ein Mann geht dahin, der hat nicht die Apostel gefragt, soll ich dorthin gehen oder so. Das ist ja entstanden durch, in der Eskalation der Verfolgung. Der beginnt also in eigener Verantwortung vor dem Herrn diese Evangelisationsarbeit unter den Samaritern. Jetzt gibt es Resultate. Und jetzt hätten die in Jerusalem sagen können, ja, das ist eine ganz unabhängige Sache da in Samaria. Jetzt sollen die mal bitte zuerst zu uns kommen und uns fragen, können wir da jetzt anfangen? Es sind ja umgekehrt. Wie? Wie ging der Weg?
Ja, indem Petrus und Johannes zu ihnen kamen.
Die Alten gingen zu den Neuen, nicht die Neuen zu den Alten. Ganz interessant. Und die Alten legen die Hände auf, nicht die Neuen, den Jerusalemer. Sie erklären sich eins mit ihnen. Also ganz auffällig, wie das geht. Wir sehen also das Prinzip, Versammlungen sind nicht unabhängig in Gottes Augen, sondern gehören zusammen, auch wenn sie lokal verschieden sind. Aber die Alten haben eine besondere Verantwortung, eben den Kontakt aufzunehmen und diese Einsmachung auch öffentlich zu zeigen.
Und was ist die Bedingung für diese Einsmachung? Das ist den Heiligen Geist, vor allem, dass sie gläubig sind an den Herrn Jesus.
Ja, und natürlich auch, dass sie keine Irrlehren haben und so weiter. Aber das war natürlich schon garantiert dadurch, dass Philippus eben, der war in der gesunden Lehre der Apostel auferzogen worden in Jerusalem. Also von daher, das war ja nicht irgendwie eine zwielichtige Person. Das ist ja auch noch wichtig. Aber doch mich beeindruckt zu sehen, keine Unabhängigkeit, aber die Jerusalemer kommen und sehen sich das Werk an und nehmen den Kontakt auf. Und so empfangen sie den Heiligen Geist. Und was auffällig ist, also Petrus ist hier eine wichtige, sagen wir die wichtigste Person dabei. Petrus wird auch zuerst genannt, Petrus und Johannes, Vers 14. Da müssen wir einen Zusammenhang machen mit Matthäus 16. Schlagen wir mal auf. Das ist diese schöne Stelle, wo Simon Petrus das Bekenntnis ablegt gegenüber dem Herrn. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 16. Und jetzt Reinhold, lies mal weiter. Vers 17.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforte werden sie nicht überwinden. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgendwo auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was irgendwo auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein.
Jawohl, bis dahin. Also die erste Stelle, wo der Herr Jesus über seine Versammlung spricht. Übrigens noch in Zukunftsform, die gab es also vorher noch nicht. Er sagt, will ich meine Versammlung, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen oder werde ich meine Versammlung bauen. Zukünftig. Und in diesem Zusammenhang übergibt er ihm die Schlüssel des Reiches der Himmel. Was sind denn das? Was sind denn das, diese Schlüssel? Nicht, man, es gibt ja so alte Illustrationen, Petrus mit den mit den Schlüsseln des Reiches der Himmel. Und da gibt es diese Idee, Petrus sei am Himmelstor, nicht? Und lasse die Leute hinein, wenn sie gestorben sind. Das alles begründet sich auf dieser Stelle. Aber was sind diese Schlüssel? Ja, gut, es steht ja, wir müssen vielleicht mal zuerst klären, was ist das Reich der Himmel? Luther hat übersetzt
Himmelreich.
Das Himmelreich. Und dann hat sich mit diesem Ausdruck verbindet sich so die Idee, also irgendetwas im Himmel. Aber was ist das Reich der Himmel?
Die Herrschaft, der Reich Gottes.
Ja, Reich in der Elbefelder, das bedeutet immer Königreich. In das griechische Wort Basileia, da steckt das Wort Basileus, König, drin. Basileia ist also das Königreich der Himmel. Der Ausdruck Königreich der Himmel oder Reich der Himmel kommt nur im Matthäusevangelium vor. In den anderen Evangelien heißt das jeweils wie? Das macht es einfacher. Das Reich Gottes. Also, es geht um das Reich Gottes. Und in all den Gleichnissen, zum Beispiel, die der Herr sagt über das Reich Gottes, sehen wir, das ist etwas auf der Erde. Das ist seine Herrschaft, die aber auf der Erde stattfindet. Und man muss wissen, bei den Juden war der Ausdruck Shamayim, Himmel, ein Ersatzname für Yahweh, für den Ewigen. Also man nannte Gott auch einfach Shamayim, um ja nicht den Namen Gottes aussprechen zu müssen. Das sieht man übrigens auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er sagt, er überlegt sich, er will zum Vater gehen und sagen, ich habe gesündigt wider den Himmel und vor dir. Das heißt nichts anderes, ich habe gegen Jehova oder Yahweh gesündigt und gegen dich. Das ist Himmel. Also ist das Reich Yahwehs, das Reich des Ewigen, das Reich des Herrn, das Reich Gottes. Und die Schlüssel sind also da, um in dieses Reich hineinzukommen. Und die bekommt Petrus. Und was wir in der Apostelgeschichte finden, ist genau die Erfüllung davon. Mit einem Schlüssel, es sind ja mehrere Schlüssel, mit einem hat er geöffnet, Apostelgeschichte 2, den Juden. Da sind 3000 zum Glauben gekommen. Dann kam die Evangelisation bei den Samaritern und Petrus kommt und lässt sie offiziell in das Reich Gottes hinein. Durch diese Handauflegung und den Empfang des Heiligen Geistes. Und dann kommt eine ganz neue Gruppe, die Heiden, also die Nicht-Juden, bei Cornelius. Und wer war das, der dort die Predigt gehalten hat?
Petrus.
Hat er ihnen offiziell den Zugang geöffnet. Also den Juden, den Samaritern und den Heiden. Und wir haben noch etwas gelesen in Matthäus 16, dass der Herr ihm Gewalt gegeben hat, zu binden und zu lösen. Nicht wahr? Gerade in Verbindung mit dem Schlüssel, mit den Schlüsseln des Reiches der Himmel, Matthäus 16, Vers 19, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Also, damit gibt er ihm Autorität, um Dinge festzulegen. Bei den Rabbinern wurde dieser Ausdruck von Binden und Lösen auch gebraucht. Und wurde zum Beispiel gebraucht im Sinn, dass auf jemanden der Bann ausgesprochen wurde. Und das bezeichnet man als Binden. So wurde der Bann auf ihn gebunden. Und jemand, über den der Bann, also das war dann da, verbunden mit dem Ausschluss aus der Synagoge, von dem der Bann gelöst wurde, das war dann eben Lösen. Wurde er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Also das Auferlegen eines Fluches und das Lösen dieses Fluches, diese Autorität hat Petrus bekommen. Und das finden wir hier gerade beispielhaft. Da wurde ja auch Simon. Ja, was wurde er? Dieser Simon, der Zauberer.
Getauft.
Ja. Und was... Von
seiner Zauberei gelöst.
Ja, warte noch. Warten Sie noch. Also getauft wurde er. In welchem Vers? Ja. Und vorher war noch etwas Wichtiges bei ihm.
Er glaubte.
Ja. Gläubig wurde er. Und wurde getauft. Und dann wird aber etwas offenbar. Der sieht plötzlich, wie da die Menschen den Heiligen Geist bekommen, nachdem die Apostel die Hände aufgelegt haben. Das findet er großartig. Macht ihnen ein gutes Geschäft als Angebot. Die Reaktion von Petrus. Vers 20. Wer liest?
Petrus aber sprach, so ihm dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gnade Gottes durch Geld zu erlangen sei.
Jawohl, das ist binden. Jetzt bindet er ihm gewissermaßen diesen Fluch auf. Dein Geld fahre samt dir ins Verderben. Und was überrascht ist, dass er dann sogar in Vers 21 sagt, du hast weder Teil noch Los an dieser Sache. Das ist schon überraschend. Also ein Gläubiger, der ins Verderben fahren soll. Können Gläubige verloren gehen?
Wiedergeborene Gläubige oder nur Gläubige?
Sehr gut. Also wenn jemand sagt, du, ein Gläubiger kann verloren gehen, natürlich. Aber das ist der Punkt. Man kann nämlich irgendwie einfach äußerlich glauben, aber bei ihm hat offensichtlich keine innere Erneuerung stattgefunden. Eine echte Buße. Und darum sagt er ihm dann auch in Vers 22, und das war ja das, was ihm fehlte, tue nun Buße über diese deine Bosheit. Und er sagt ihm in Vers 23, ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Und gut, er sagt dann die Reaktion von Simon.
Bitte dir für mich.
Ja, wofür?
Dass mir nicht das geschieht, was er da angedroht hat.
Jawohl, jawohl. Ob das echte Buße ist, das bleibt dahingestellt. Er hat auf jeden Fall Angst vor den Konsequenzen dieses Bindens.
Aber der Petrus ist da offensichtlich überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Sie sind weitergegangen.
Es hört auf hier, ja, genau. Also eben darum sage ich, ob er echt Buße getan hat, das bleibt offen. Was man auf jeden Fall sieht, ist, er ist entsetzt über die Folgen, aber ob er wirklich auch entsetzt ist über seine Sünde, das ist dann schon noch eine andere Sache, ja.
Noch was fragen. Der Petrus hat also die Macht zu binden oder zu lösen. Ist es jetzt etwas, was dem Petrus hier speziell für diesen Dienst verliehen worden ist, oder kann man daraus schließen, dass heute jeder Gläubige diese Möglichkeit hat oder auch diese Macht hat?
Matthäus, ja, das ist 18, Vers 18.
Jawohl, schlagen wir doch auf. Also im gleichen Evangelium kommt das nochmals vor. Lies aber den Zusammenhang, Reinhold, ab Vers 15.
Wenn dein Bruder wider dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf diese Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide.
Nämlich solche, die über die ein Bann war in Israel. Das waren Ausgeschlossene.
Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.
Lies noch bis Vers 20.
Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, um welche auch sie bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Jawohl. Also, da wir wieder das Binden und Lösen. Jetzt Frage, auf wen bezieht sich das?
Was irgend ihr.
Jawohl, und
wer... Zwei oder drei.
Ja, jetzt wer sind diese zwei oder drei?
Das sind wiedergeborene Christen, also jetzt heute, wo zwei oder drei zusammenkommen, sagen wir mal das kleinste Zeugnis, zwei oder drei, die haben die Gewalt zu binden und zu lösen.
Ja, jetzt muss ich noch, du hast schon gesagt, von zusammen, die zusammenkommen. Also im Textzusammenhang, Vers 17, geht es da um die Versammlung. Also nicht irgendwie Einzelpersonen als solchen, sondern die örtliche Versammlung. Die örtliche Gemeinde hat diese Befugnis vom Binden und Lösen. Also bei Petrus war es eine apostolische Gewalt, die er hatte. Apostel haben wir keine mehr. Und die Neuapostolen, die neuen Aposteln der Neuapostolen sind Betrüger. Sie müssen ja den Herrn zum Beispiel gesehen haben. Das ist ja zum Beispiel eine der Voraussetzungen der Apostel. Aber die Apostel haben wir nicht mehr, die hatten diese Autorität, aber die örtliche Gemeindeversammlung hat diese Autorität. Nun, Vers 20 macht eben deutlich, dass das Minimum, das eine örtliche Gemeinde sein kann, bestehen kann, das sind zwei oder drei. Das ist überraschend, weil im Judentum, wie viel braucht es, um eine Synagoge zu bilden?
10.
Ja. Also mit weniger geht's nicht. 10 Personen, das ist das, war das Minimum. Das war natürlich etwas Besonderes für die Jünger, wenn der Herr sagt, jetzt im Zusammenhang mit der Versammlung, die er da offenbart, mit darüber spricht, 2 oder 3. In meinem Namen. Ja.
Es ist vielleicht ganz wichtig, da mal auf ganz klar zu sehen, dass nicht wo 2 oder 3 versammelt sind, dass sie diese Macht haben, diese Autorität zu binden und zu lösen, sondern nur da, wo sie im Namen des Herrn versammelt sind.
Jawohl.
Das ist nochmal etwas ganz anderes.
Jawohl. Ja.
Und wo es speziell um Gemeindezucht geht, in diesem Zusammenhang.
Ja, da geht es speziell um Gemeindezucht.
Das ist ja doch ein Wort, was man ständig im Mund hat unter Christen. Wir treffen uns zum Beten, denn wo 2 oder 3 versammelt sind, da ist der Herr mit drin.
Ja, also die Stelle ist ganz, ganz deutlich in Verbindung mit einer örtlichen Versammlung, also als etwas Offiziellem, nicht irgendwie ein privater Gebetskreis, sondern es ist etwas Offizielles, wo auch die Autorität besteht vom Binden oder Lösen. Aber natürlich, da wo Menschen einfach privat zusammenkommen, um zu beten, da ist der Herr auch. Aber dieses, da bin ich in ihrer Mitte, das ist gewissermaßen das neutestamentliche Pendant, die Entsprechung zu dem wie im Alten Testament, wo Gott seinen Namen wohnen ließ in Jerusalem. Das ist nun eben das Neue. Da, wo 2 oder 3 sich aber eben als offizielle örtliche Versammlung zum Herrn hin versammeln, er ist der Mittelpunkt, er hat die volle Autorität, da ist auch diese Autorität des Bindens und Lösens da. Und übrigens, da ist es wieder in Verbindung mit dieser Zucht. Aber vielleicht ist auch noch nützlich zu wissen, im Hebräischen, das Wort gebunden, Assur, ist das Wort für verboten. Also etwas, das verboten ist, das heißt, etwas ist gebunden. Auch heute in der normalen Umgangssprache. Und etwas ist erlaubt, das heißt mutar, das heißt, etwas ist gelöst. Also, das deutet auch an, dieses Binden und Lösen hat eben auch damit zu tun, dass eine örtliche Versammlung auch eine gewisse Entscheidungsfähigkeit hat, die nicht nur gerade auf die Frage von Ausschluss und Aufnahme Bezug hat, sondern auch andere Dinge, wo sie eben eine Entscheidung fassen kann. Aber eben nicht Einzelpersonen. Ja, wir sind mit der Zeit am Ende.
Dieses Binden und Lösen mal auf Ananias und Saphira anwenden, ist das in diesem Sinne ein Binden gewesen, in dem durch die Lüge, dass er gleich hinweggerafft wurde?
Jawohl. Obwohl, jawohl.
Also keine Möglichkeit mehr, darüber Buße zu tun.
Jawohl.
Das heißt, dass das also im Himmel aufgebunden ist.
Ja, denn nicht Petrus hat ihn getötet, sondern Gott hat ihn beseitigt. Das war also auch wieder, aber wieder interessant, es ist Petrus, der das getan hat, der ganz ausdrücklich vom Herrn diese Autorität des Bindens und Lösens, er hat gewissermaßen diesen Fluch auf ihn gebunden.
Bitte die Zehn. Geht das aus dem Alten Testament hervor oder sind das jüdische Gebräuche, die sie sich selber gemacht
haben? Ja, das haben sie abgeleitet aus 1. Mose 19, wo Abraham mit Gott über Sodom und Gomorra gesprochen hat und mit der Zahl immer weiter hinuntergegangen ist, bis auf das Minimum von 10. Und daraus hat man dann quasi abgeleitet, diese offiziellen 10 an einem bestimmten Ort. Und wenn diese Zahl 10 nicht erreicht werden konnte, oder es waren zum Beispiel nur Frauen die an einem Ort, dann hat man einen Gebetsort eröffnet. Da kommen wir später zu. In Apostelgeschichte 16 haben wir dann diesen Fall, wo Frauen regelmäßig am Fluss unten gebetet haben. Das war keine offizielle Synagoge, aber doch ein Gebetsort, wo Frauen gewissermaßen miteinander zusammengekommen sind. Und das war ja dann wieder eine Voraussetzung für eine Erweckung an diesem Ort. Ja, wir wollen noch beten zusammen.